SWR 2 Forum.
Diversität und Demokratie, Bedrohung oder Bereicherung? Mein Name ist Klaus Heinrich. Es lebe die Vielfalt. Am 23. Mai feiert Deutschland den Diversity Day. Die Vorstellung einer Gemeinschaft, in der Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und Religion friedlich zusammenleben, ist faszinierend, wirkt auf manche aber auch bedrohlich, wie die scheinbar nie enden wollende Debatte über die Leitkultur zeigt. Wie tief der Kampf um Diversität eine Gesellschaft spalten kann, zeigt sich unter anderem in den USA. Kommen ähnliche Konflikte und Polarisierungen auch auf uns zu? Brauchen wir eine Obergrenze für Diversität? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Dr. Alexander Kissler. Er ist Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung, mit der Soziologin Prof. Dr. Gesa Lindemann von der Universität Oldenburg und mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Jascha Munk von der Johns Hopkins University. Frau Lindemann, die Zeit rein homogener Gesellschaften scheint vorbei zu sein. Völkerbewegungen und religiöse Differenzierungen, aber auch kollektive und individuelle Lifestyles lockern einst uniforme Gesellschaften auf. Leben wir hier in Deutschland bereits in einer diversen Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so verwunderlich. Denn für moderne Gesellschaften ist es charakteristisch, dass wir zusammenleben sollen. Und zwar so, dass jeder das Recht auf freie Selbstentfaltung hat, auf persönliche Selbstentfaltung. Insofern würde ich sagen, haben wir schon immer in einer diversen Gesellschaft gelebt. Ich glaube, es war Herr Schirrmacher, der schon um die Nullerjahre herum das Wort geprägt hat von Otto Normalabweichler. Das heißt, niemand wollte mehr einer Norm entsprechen, sondern alle wollten irgendwie nicht normgemäß sein, also von der Norm abweichen. Und insofern würde ich sagen, dass auch die Konservativen schon längst viel mehr eingesehen haben, dass wir in einer diversen Gesellschaft leben.
Ist das so, Herr Kissler? Sind wir bereits vollständig divers oder sind wir immer noch Deutschland plus X?
Naja, das ist es natürlich, eine sehr, soll ich sagen, sehr schematische Gegenüberstellung. Ist ja die Frage, wie groß ist das X? Was ist Deutschland? Das ist eine schwierige Frage. Auch ist Diversität ja nicht nur positiv zu sehen. Es ist ja zunächst mal eine quantitative Bezeichnung. Das heißt einfach auch viele verschiedene Zugänge, viele verschiedene Herkünfte, viele verschiedene Geschichten. Es kann auch eine destruktive Diversität geben, etwa eine Vielfalt, den Leuten das Leben schwer zu machen beispielsweise, eine Vielfalt, Leute auszunutzen. Insofern würde ich sagen, die Vielfalt der Zugänge ist durchaus gewachsen in den letzten Jahren. Das finde ich positiv. Negativ finde ich allerdings, dass auf manchen Seiten auch die Unduldsamkeit gleichzeitig gewachsen ist, diese unterschiedlichen Zugänge auch auszuhalten.
Diversität gab es ja schon immer, also unterschiedliche ethnische und religiöse Gruppen, die sich in einem Königreich, in einem Staat, auf einem Territorium miteinander irgendwie arrangieren mussten. Herr Munk, was bedeutet Diversität für eine Gesellschaft? Was macht sie konkret aus?
Ja, es gibt verschiedene Formen der Diversität und es gibt keine Gesellschaft der Welt, die von sich selber sagt, sie sei vollkommen homogen. Trotzdem gibt es qualitative Unterschiede. Und wenn ich mir die deutsche Demokratie anschaue, gibt es einen riesigen Unterschied zwischen 1950 und heute. Zur Zeit der Gründung der Bundesrepublik war dieses Land auch aufgrund der Verbrechen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ethnisch und religiös gesehen sehr homogen im Vergleich zur eigenen Geschichte und sicherlich im Vergleich zu heute. Denn aufgrund von Jahrzehnten von Zuwanderung haben wir heute natürlich eine größere Vielfalt an religiösen Bekenntnissen im Land, eine größere Vielfalt an kulturellen Herkünften und auch eine größere ethnische Vielfalt in diesem Land. Und mein Buch, Das große Experiment, handelt eben genau von dieser neuen Situation und versucht darzulegen, warum das durchaus eine Herausforderung ist, warum das auch einige Probleme bereitet und wie wir mit dieser neuen Diversität erfolgreich umgehen können.
Katholiken und Protestanten, Schwaben, Badener, Pfälzer, Rheinländer, Religion und Ethnie, das sind ja sozusagen die gelernten historischen Gruppen, die wir kennen, die mit und manchmal auch gegeneinander lebten und vielleicht auch noch immer noch leben. Welche zusätzlichen wichtigen Identitätsgruppen, Frau Lindemann, gibt es denn noch?
Moderne Gesellschaften, die sich im 19. Jahrhundert entwickeln, zeichnen sich durch ein spezifisches Versprechen aus, nämlich, dass wir gewaltfrei zusammenleben können sollen. Und dass alle Menschen, das wurde sukzessive erweitert, am Anfang gehörten nur die besitzenden weißen Männer dazu, dass sie so leben können sollten, wie sie wollen und dass sie gewaltfrei miteinander zusammenleben können sollen. Das ist das Versprechen der Gewaltfreiheit, des Zusammenlebens, das insofern paradox ist, als dieses Versprechen notwendigerweise gestützt werden muss durch das Vorhandensein einer überlegenen staatlichen Zentralgewalt. Ansonsten wäre dieses Versprechen des gewaltfreien Zusammenlebens überhaupt nicht zu realisieren. Wenn wir die staatliche Zentralgewalt nicht hätten, wäre die Gesellschaft, was vorher stärker der Fall war, in Gruppen zerfallen, die jeweils ihre eigenen Normen durchsetzen und die miteinander in Konfliktbeziehungen stehen, die auch immer wieder gewalttätig ausgetragen wären. Es gäbe eigentlich keine Individuen, sondern nur Glieder von Gruppen, die miteinander in Beziehungen stehen. Diesen Zustand, der auch ein geordneter Zustand ist, das ist kein Zustand der Ordnungslosigkeit, dieser Zustand wird beendet durch das Vorhandensein einer überlegenen staatlichen Zentralgewalt. Die Legitimität dieser Gewalt besteht darin, jeder illegitimen Gewalt ein Ende zu setzen. Deswegen ist es ein Spezifikum moderner Gesellschaften, dass wir permanent darum streiten, was Gewalt ist, was illegitime Gewalt ist, gegen die notwendigerweise der Staat aufgerufen ist, einzutreten, um ihr ein Ende zu setzen. Und meine Vermutung ist, dass die gegenwärtige Diskussion um Diversität, um die Anerkennung von Gruppen, dass das ein Streit darum ist, was als Gewalt gilt, und kein Streit um Identitäten ist, sondern es ist ein Streit darum, was als Gewalt gilt und wie dieser Gewalt entgegenzutreten ist.
Das sind sehr, sehr kluge Gedanken. Also die haben mich jetzt auch ganz unironisch bereichert. Also gewissermaßen die Geburt der freien Entfaltung des Einzelnen in der frühen Neuzeit dann. Also die Zentralgewalt entsteht, der Staat als Leviathan, der gewissermaßen ordnet. Dadurch haben wir ja auch dann das Gewaltmonopol des Staates, auf das ja heute auch der liberale Rechtsstaat, in dem wir zumindest hierzulande leben, ja auch dringend darauf angewiesen ist. Um den Gedanken vielleicht fortzuspinnen, jetzt mal so ganz ins Blaue gesprochen. Wir erleben natürlich auch eine gewisse Gewalt in den Auseinandersetzungen zwischen Gruppen, die sich meinen, zu einer gewissen Gewalt auch berechtigt zu sehen, weil sie sich zurückgesetzt glauben. Das ist ja, glaube ich, heute eine Debatte. Also ich würde jetzt den Begriff der Identitätspolitik nicht gleich jetzt hier mal sofort aus der Diskussion rausnehmen. Wir haben immer wieder Diskussionen, jetzt auch darüber bei uns in der Neuen Zürcher berichtet, dass an Universitäten eben Gruppen dort, Aktivistengruppen, Veranstaltungen verhindern oder sprengen, weil sie meinen, dort würde ihre Identität genügend geachtet. Also wir hatten ja auch in Deutschland schon die Fälle. Das heißt, es fehlt dann, glaube ich, insofern auch an einer, nicht nur an einer staatlichen Zentralmacht, die wir natürlich immer noch haben, sondern auch an sowas wie einer, wie soll ich sagen, einer Diskurs sicherstellenden Gewalt, also auch einem gewissen Widerstand gegen eine überbordende Identitätspolitik, die letzten Endes ja Identitäten zerstört, indem ich sage, ich beziehe mein Selbstgefühl nur als Dazugehörigkeit zu einer Gruppe und das agiere ich dann auch in einer Art Hermeneutik des Verdachts dann aus, auch gewissermaßen. Ich stelle also dem anderen, der sieht mich falsch und indem er mich falsch sieht, ist er auch schlecht beraten und ist vielleicht auch moralisch defizient. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem unserer Zeit. Die Gefahr ist, dass wir unsere Eigendefinition an eine kleine Gruppe delegieren und diese Gruppe dann meint, anderen die Spielregeln ihres Verhaltens und Redens aufoktroyieren zu können. Und das ist dann, glaube ich, Grenzen der Vielfalt. Es fällt dann also eine schlechte Diversität, die da letzten Endes ja auf das Recht des Stärkeren im Diskurs hinaus liefe. Punkt.
Das Beharren darauf, dass es verletzend ist, in seiner eigenen Identität nicht anerkannt zu werden, ist der Versuch, diskursiv dafür zu sensibilisieren, wo Gewaltanwendung liegt gegenüber denjenigen, die eine besondere geschlechtliche Identität entwickeln, die falsch adressiert werden und dies thematisieren als mir wird ein Leid zugefügt. Und ich glaube, der Schwerpunkt liegt darauf, mir wird ein Leid zugefügt und ist das richtig, dass mir ein Leid zugefügt wird, als auf die Frage, welche Identität habe ich jetzt? Ich glaube, dass wir diese Schwerpunktverschiebung ernst nehmen sollten, dass es um Leid zufügen geht, das heißt um Gewaltausübung, dadurch, dass jemand in seinem Selbstausdruck oder in ihrem Selbstausdruck nicht anerkannt wird. Das ist die Entwicklung, die wir haben. Und diese Entwicklung geht anderen gehörig auf den Keks, weil damit bestimmte selbstverständliche Formen der Adressierung und des Anredens auf einmal problematisch werden. Auf einmal soll ich Gewalt ausgeübt haben, nur weil ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das ist, glaube ich, der Konflikt, um den es geht.
Da geht es doch um die Spielregeln, die der Staat garantieren sollen. Ist das das moderne Staatsverständnis, dass die Gewalt so eindämmen kann, wie das Frau Lindemann eben vorgeschlagen hat?
Also zuerst mal würde ich da nicht sofort zum Staat überspringen, denn ich glaube, der Staat soll sich gefälligst daraus heraushalten, wie wir einander adressieren. Sehr gut. Das ist eine Frage, die wir gesellschaftlich unter uns ausmachen sollten. Aber ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, als es gerade angesprochen wurde. Wir müssen uns klar sein, dass es natürlich oft schwierig ist, die Erlebnisse anderer Menschen in der Gesellschaft zu verstehen. Zum Teil, weil sie einfach auf individueller Basis andere Erfahrungen gehabt haben als wir und zum Teil, weil sie einer anderen Gruppe angehören. Als Mann war mir zum Beispiel lange Zeit nicht bewusst, wie eklatant Frauen manchmal in den öffentlichen Nahverkehr, in ihren Privatbereich verletzt werden. Und erst als ich im Detail mit Bekannten und Freunden darüber sprach, verstand ich wirklich, wie extrem das als Einschränkung in das tägliche Leben fungiert. Das ist also zum Beispiel ein Thema, bei dem ich offen Gespräche führen musste, zuhören musste, um zu verstehen, was es an Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft gibt. Gleichzeitig geht das, was momentan zum Teil gefordert wird, weit über solchen Dialog, über solche Offenheit hinaus. Sondern es wird doch oft behauptet, wenn du nicht Teil derselben Identitätsgruppe bist, dann kannst du nie verstehen, was ich überhaupt zu sagen habe. Dann kannst du mein Erlebnis nie wirklich verstehen, weil du als Mitglied deiner Gruppe dafür niemals Verständnis haben kannst. Und das hat dann oft zwei politische Konsequenzen, die ich für sehr problematisch halte. Und zwar zum ersten die Einforderung, wir müssen das jetzt so machen, wie das meine Gruppe einfordert, weil ihr steht uns ja sowieso nicht. Insofern können wir auch nicht offen darüber diskutieren, was jetzt die beste Lösung für dieses Problem ist. Und zum zweiten natürlich, dass es Gruppen in dieser Form gar nicht gibt, sondern nur Menschen, die für sich vereinnahmen, für diese Gruppen zu sprechen. Und da natürlich der Anreiz oft ist, ins Extreme zu gehen. Der Anreiz ist, so zu tun, als würde man für eine Gruppenerfahrung sprechen, auch wenn das überhaupt nicht der Fall ist. Und da sehe ich durchaus Gefahren für unsere Fähigkeit, auf produktive Weise zusammenzuleben.
Ist das eigentlich ein Naturgesetz, Herr Kissler, dass unsere Gesellschaften tendenziell immer diverser werden? Oder ist das etwas, was auch irgendwann mal wieder nach Ihrer Beobachtung oder Einschätzung stillstehen kann, sogar rückabgewickelt werden kann? Oder ist das eine Einbahnstraße?
Also ich würde sagen, in der Geschichte gibt es überhaupt keine Einbahnstraßen. Es kann, was war, kann wiederkommen und was noch nie gedacht werden konnte, wird vielleicht mal Realität. Also Geschichte wiederholt sich wirklich niemals. Da würde ich schon drauf beharren, als jemand, der auch mal Geschichte studiert hat. Wir reden jetzt ja auch hier von einem Teil nur unseres Globuses, wenn ich das recht sehe. Also diese, wie gesagt, ich finde das Wort divers ein bisschen ideologisch überfrachtet. Also ich würde eher von vielfältigen Gesellschaften sprechen. Also wenn wir jetzt hier von unseren Gesellschaften sprechen, ja, dann ist das richtig mit allen positiven und auch Schattenseiten, die es auch gibt. Ob weltweit jetzt die Vielfalt so auf dem Vormarsch ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Also wir sehen es jetzt ja auch bei den Debatten hier um Russlands Überfall auf die Ukraine, wo man jetzt auch ja denkt, ja, es gibt jetzt hier so universalistische Werte und da muss man doch jetzt hier den Russen weltweit in die Speichen greifen, was ich natürlich sofort unterstreiche. Und dann macht Herr Putin mal einfach auf, wie viele Teile der Weltbevölkerung stehen denn wirklich ihm gegenüber. Und da ist es maximal die Hälfte. Also es gibt auch viele Länder, Indien, China und weite Teile Afrikas, die also vermutlich aus ihren anderen Identitäten als Gesellschaften heraus das komplett anders sehen, als es uns jetzt hier komplett einleuchtend erscheint. Das heißt, weltweit weiß ich gar nicht, ob die Vielfalt auf dem Vormarsch ist. Die Frage ist, glaube ich, einfach, wie weit eine Gesellschaft sprechfähig ist für die Erschütterungen, wie weit man offen über die Erschütterungen, die man selbst spürt, aussprechen kann. Ich glaube, das ist wichtig für produktiv zu sein, dass man sich diese Vielfalt der Zugänge, von denen ich vorhin sprach, bewahrt. Und ich glaube, dass auch das jahrzehntelange Hinterherbleiben von Russland auf wirtschaftlicher, ökonomischer und auch sozialer Art auch daran liegt, dass dort eben keine vielfältige Gesellschaft herrscht. Man kann jetzt nicht der ganzen Welt den westlichen Weg vorschreiben. Das ist völlig richtig. Es gibt auch nationale Besonderheiten. Aber ich glaube, kein Verdienst ist für ewig. Und man kann auch aus gegenwärtigen Schieflagen immer etwas lernen. Beides gilt, würde ich sagen.
Ich denke, wenn man in die Welt schaut, dann sieht man zum ersten Mal, dass es auch einige Demokratien gibt, die weiterhin relativ ethnisch und religiös homogen bleiben. Japan ist ein Beispiel, auch einige osteuropäische Länder, wie Bulgarien zum Beispiel. In meinem Buch, in dem ich die Diversität in bestimmter Hinsicht verteidige, möchte ich für diese Gesellschaften überhaupt keine Empfehlung aussprechen. Es liegt in der Hand von Japanern, ob sie gerne weiter relativ homogen bleiben möchten, weiter Einwanderung sehr stark eingrenzen möchten, mit auch negativen Konsequenzen wie dem Bevölkerungsschwund. Aber das ist eine Wahl, die sie selber treffen können und die ich nicht für evident halte, in die eine oder in die andere Richtung. Und dasselbe gilt für Bulgarien. Aber wenn man sich anschaut, die Großzahl der Demokratien heute, ist tatsächlich sehr ethnisch und religiös geworden. Das ist in Westeuropa der Fall, denn Länder nicht nur in Deutschland, aber auch in Schweden und in Frankreich und in Großbritannien sind, ob sie es mögen oder nicht, schon längst zu Einwanderungsgesellschaften geworden. Man sieht das in einem Land wie den USA, in dem der Anteil der weißen Bevölkerung weiter schwindet. Und man sieht das aber natürlich auch in Australien. Man sieht das in großen Demokratien außerhalb der westlichen Welt, von Indien bis Brasilien. Das ist ein Fakt. Gleichzeitig habe ich mich im Detail auseinandergesetzt mit der Geschichte von diversen Gesellschaften. Und oft ist es bei denen der Fall gewesen, dass sie jahrzehntelang, vielleicht sogar einige Jahrhunderte lang, diese Art von ethnischer und religiöser Vielfalt erfolgreich aufrechterhalten haben, ohne große Konflikte. Und dann änderte sich plötzlich irgendetwas und es gab furchtbare Bürgerkriege oder furchtbare Genozide. Es gab furchtbare Massenwanderungen aufgrund von eklatanter Gewalt. Insofern möchte ich nicht ausschließen, dass dies auch in Europa in der Zukunft passieren könnte. Dafür gibt es zu viele Beispiele aus der Geschichte, dass das möglich ist. Nur, das ist eine Zukunft, vor der wir uns fürchten sollten und sicherlich nicht eine, die wir ersehnen sollten.
Nur meinten Sie jetzt, dass es also Kipppunkte gibt, in denen mitten aus ethnisch-religiös vielfältigen Gesellschaften Gewalt entsteht? Oder wo würden Sie sagen, wo kippt das um? Ich habe es so verstanden jetzt, dass auch eine diverse Gesellschaft auf einmal zu einer gewalttätigen Bürgerkriegsgesellschaft nahezu werden kann. Warum? Wieso?
Aus vielen verschiedenen Gründen, aber natürlich, wenn man sich anschaut, den Mittleren Osten zum Beispiel, dann waren viele dieser Gesellschaften religiös extrem divers, hatten nicht nur Muslime, sondern auch sehr viele Juden und sehr viele Christen in sich. Und in einigen dieser Gesellschaften ist heute eine riesige Mehrzahl der Bevölkerung muslimisch, weil dieses Zusammenleben irgendwann nicht mehr funktionierte und Menschen auf extreme Weise verfolgt, ermordet und verstoßen wurden. Aber wir sehen das natürlich auch in der europäischen Geschichte, wenn wir uns anschauen die Geschichte Jugoslawiens oder wenn es um Christen und Juden geht, die Geschichte Deutschlands. Warum ist das so? Das hat verschiedene Mechanismen, aber eines, worauf wir Sorge tragen müssen, ist, dass Menschen einen Hang zur Gruppenbildung haben und es Menschen sehr schnell so geht, dass sie sagen, wenn du Teil meiner Gruppe bist, dann behandle ich dich sehr kulant, dann kann ich sogar extrem altruistisch sein, aber wenn du nicht Teil meiner Gruppe bist, sondern Teil dieser anderen Gruppe, dann kann ich dich auf sehr aggressive Weise behandeln, dann sehe ich dich unter bestimmten Umständen sogar als einen gefährlichen Feind. Und Teil der Antwort darauf, wie wir unsere diverse Gesellschaft in Deutschland erfolgreich gestalten können, ist, dass wir nicht nur diese subnationalen Identitäten betonen sollten. Nicht nur betonen sollten, dass ich Christ bin oder du Jude und du Moslem, dass ich aus der einen Gruppe stamme und du aus der anderen Gruppe, sondern dass wir auch ein gemeinsames Gefühl aufbauen müssen, auch einen gemeinsamen Patriotismus, der es uns erlaubt zu sagen, in einer Hinsicht sind wir vielleicht Teil verschiedener Gruppen, aber in der anderen Hinsicht sind wir Teil derselben Gruppe und haben deshalb auch zueinander Solidarität.
Früher, Frau Lindemann, nannte man das mal in früheren Diskursen Leitkultur. Ist es das, was Jascha Munk da gerade gesagt hat, so eine Art Patriotismus, auf dem alle stehen sollen, auch die zugewanderten Gruppen, die dieses Land diverser, vielfältiger machen? Ist das notwendig?
Ich glaube, dass das notwendig ist, würde das aber insofern an Realität zurückbinden, als ich an die Ordnung der Gewalt erinnern möchte, die die Grundlage dafür ist. Damit Gruppen nicht in dieser Weise auftreten können, bedarf es einer überlegenen Gewalt, die die Gewalt von Gruppen, die Gewaltansprüche von Gruppen in den Hintergrund drängt, die ihnen so überlegen ist, dass sie noch nicht einmal auf die Idee kommen, so aufzutreten, mit diesem Anspruch aufzutreten. Die Christen in Deutschland haben das im Großen und Ganzen verinnerlicht. Also für sie ist die überlegene Staatsgewalt ganz klar und dass sie als Christen hier aggressiv auftreten, ist ausgesprochen selten. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in der letzten Zeit
vorgekommen ist. Wenn ich da kurz zwischenfragen darf, aber es wurde auch gemauert, etwa in der Frage der Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem Staat. Da hat man doch schon noch gespürt,
das ist ein eklatantes Staatsversagen im Verhältnis von Staat und katholischer Kirche. Mhm. Also um es mal grob zu sagen, einem Club, der notorisch für Kinderschänderei verantwortlich ist, wo der nicht in angemessener Weise der staatlichen Gewalt unterworfen worden ist und gesagt wird, ihr klärt das bitte für euch alleine. Da würde ich sagen, das ist ein eklatanter Fall von Staatsversagen, der das Vertrauen in die Kirche erschüttert hat, aber der sollte auch das Vertrauen in den Staat erschüttern. Also anders kann ich das sehen. Und das, was Sie, Herr Munk, jetzt gesagt haben, ist ja die Verpflichtung aller Gruppen auf das moderne Selbstverständnis, dass wir in einem Staat leben, wobei das Versprechen dieser modernen Ordnung ja auch darin besteht, dass die Staatsgewalt ausgeübt wird. Sie wird an Grenzen gebunden, sie ist an Gesetze gebunden und zugleich erhalten alle subjektive öffentliche Rechte. Das heißt, sie sollen gegenüber diesem Staat auch als potenziell aufrührerische politische Subjekte auftreten können. Und deshalb müssen sie sich auch selber darüber verständigen, wer wir als dieses Volk gegenüber diesem Staat sein wollen. Darüber muss eine Selbstverständigung erfolgen. Und das Problem der Linken ist, dass sie diese Debatte in der letzten Zeit maßgeblich der politischen Rechten überlassen haben. Das fing schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts an, dass dieses Versagen der Linken sich durchgesetzt hat. Es ist notwendig, dass die Linke sich an dieser Debatte, wer wollen wir als Volk gegenüber diesem Staat sein, eingreift und sich dann genau in dem Sinne, wie Sie es beschrieben haben, sich an dieser Debatte beteiligt. Dann wäre es nämlich nicht mehr Deutschland plus X, als wäre das X etwas anderes als Deutschland, sondern wer wollen wir als Deutsche in diesem Staat sein, beziehungsweise, das ist jetzt aus einer europäischen Perspektive gesprochen, wer wollen wir als Europäer gegenüber einem sich notwendigerweise zu bildenden europäischen Staat sein? Das wäre die Frage, die wir uns in Europa stellen müssen. Und dann kommen wir gar nicht darum herum, das als ein diverses europäisches Volk zu begreifen, weil wir viel zu unterschiedlich sind. So von den unterschiedlichen sozusagen subnationalen, also von Europa aus gesehen, subnationalen Identitätsbildungen, Spanien, Deutschland, Frankreich, Polen, das ist ja alles ganz heterogen. Und insofern müssen wir diese Art von Heterogenität ernst nehmen, fruchtbar machen, um darüber ein neues nationales Selbstverständnis zu entwickeln. Und wenn wir das nicht tun, dann geht Europa insgesamt politisch vermutlich den Bach runter. Insofern ist das, was Sie sagen, eine wunderbare Blaupause für Europa.
Ich teile Ihre Diagnose. Ich glaube allerdings nicht, dass wir uns jetzt gewissermaßen geschichtsnotwendig, wie es bei Ihnen so ein bisschen klang, jetzt auf so eine Art föderalen Bundesstaat hinzubewegen. Das steht da im Regierungsprogramm der Ampel drin. Also wir wollen einen europäischen Bundesstaat. Ich glaube, wir sehen ja schon in Deutschland, Sie haben ja die Probleme geschildert und Herr Munk auch, wie schwer es ist, ein einigendes Band zu finden. Das wäre natürlich auch bei Europa eine europäische Identität, wie vielfältig sie auch sein solle, wäre noch schwieriger zu finden.
Auf jeden Fall.
Wir sehen jetzt ja schon, wie gesagt, in Deutschland, was hält uns denn zusammen? Wir hatten ja mal Leitkultur, haben Sie genannt, vorher gab es mal Verfassungspatriotismus, hat eigentlich auch nicht so funktioniert, weil es doch irgendwie eine trockene Sache ist, dass man seine Identität, damit auch seine Seele irgendwie an ein Stück Papier, an Paragraphen, an Artikel bindet. Das ist, glaube ich, bei aller Wertschätzung doch Papier- und Paragraphendenken überschätzt.
Nicht emotional.
Nicht emotional. Wir brauchen auch eine emotionale Bindung. Und ich glaube, wir brauchen die auch über gemeinsame Geschichten, die wir uns erzählen können, die wir auch zuhören gegenseitig, dass wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Und dass wir uns verstehen können, müssen wir uns auch verstehen, ganz wortwörtlich. Also ich finde, die Sprachkompetenz ist ganz, ganz entscheidend für die Herausbildung einer Identität, dass wir also nicht zerfallen in viel zu kleine Sprachcluster sozusagen. Bei deutschen Dialekten ist es ja teilweise schon schwierig, das weiß ich auch als Pfälzer zu schätzen, dass ich manchmal pfälzern darf. Das sehe ich aber auch so, eine gewisse Abschottung durch Sprache sehe ich manchmal auch in gesellschaftlichen Submilieus, dass man sich da schon nicht mehr verständigen kann zwischen beispielsweise in Berlin einer eingewanderten Community, einer ansässigen Community, einer ganz jungen Community, einer sehr alten Community, die ganz andere Codes haben, sprachliche Codes, Codes des Anziehens, der Kleidung, die, glaube ich, eher auf Abstand statt auf Inklusion ausgerichtet sind. Und das finde ich oftmals auch schwierig. Also ich glaube, wir müssen schon eine gemeinsame Erzählung finden, eine Neugier aufeinander. Und leider Gottes gibt es halt in Deutschland, das hat vielleicht auch mit so einer fehlgeleiteten Vielfaltsideologie zu tun, Gruppen, die man in ihrem so nicht anders sein nie herausgefordert hat, die man also in ihrem abgeschotteten Dasein irgendwie erträgt. Das ist halt jetzt so die Community aus X oder Y, ist halt die, ich sage mal, jetzt die Gesellschaft oder die Gemeinschaft der Shisha-Bars-Betreiber beispielsweise oder irgendwelche aus Asien in Berlin zugewanderte Blumengeschäftbetreiber etc. pp., wo es kaum Berührungspunkte gibt. Die haben ihre eigenen Geschäfte, ihre eigenen Codes, ihre eigenen Läden. Und das bedauere ich manchmal, weil ich glaube, es soll doch als Mensch immer neugierig sein auf das Menschsein des anderen, ohne dass wir permanent unsere Defizite und unser Anderssein vorgeworfen bekommen. Und ich glaube, das wäre nötig. Und dazu müssen wir uns unsere Geschichten erzählen und auch zuhören.
Das Thema dieser Sendung ist Diversität und Demokratie, Bedrohung oder Bereicherung. Herr Munk, welche Form von Staat braucht denn eine diverse Gesellschaft? Sie gehen von der liberalen Demokratie aus in Ihrer Untersuchung. Wäre das der liberale Nationalstaat oder tatsächlich die europäische Öffnung, wie sie Frau Lindemann vorgeschlagen hat?
Also für mich ist diese Fragestellung falsch, denn wenn man den Nationen in Europa eine Wahl gibt, ob sie weiter deutsch oder italienisch oder französisch sein wollen oder ob sie europäisch werden sollen, dann werden die meisten Menschen wählen, deutsch oder italienisch oder französisch zu sein. Aber zum Glück sind Identitäten ja multiple und es ist vollkommen möglich zu sagen, Herr Kissel sagt, er sei Pfälzer, ich bin Münchner, in München mehr oder weniger aufgewachsen. Ich kann mich als Münchner fühlen und gleichzeitig als Deutscher und gleichzeitig als Europäer und gleichzeitig mich vielleicht auch identifizieren mit einer religiösen oder ethnischen oder kulturellen Gruppe. Und ich glaube, was wir schaffen müssen, ist, diese multiplen Identitäten aufrechtzuerhalten. Wenn wir den Menschen sagen, ihr müsst jetzt aufhören, deutsch zu sein, damit wir Europa bauen können, dann gibt das, glaube ich, vor allem denjenigen Kräften Zusprung, die sagen, ja, dann lieber überhaupt kein Europa. Aber Sie haben auch eine sehr wichtige weitere Frage gestellt, und zwar, was ist die Rolle des Staates? Und da geht es wirklich um das Verhältnis zwischen dem einzelnen Staatsbürger, zwischen den Gruppen, die wir in unserer Gesellschaft haben, und zwischen dem Staat selber. Und für mich geht es darum, um eine doppelte Freiheit. Und zwar zur ersten die Freiheit, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung uns gibt, die Regierung zu kritisieren, auf unsere eigene Weise unser Leben zu leben, auch wenn das der Mehrheit missfällt, der eigenen Religion zu huldigen, auch wenn das die Mehrheit vielleicht ein bisschen absonderlich findet. Das sind alles klassische Freiheiten, die wir haben müssen in unserem Staat. Aber es gibt auch eine zweite Freiheit. Und zwar ist die Gefahr für unsere Selbstbestimmung oft aus der eigenen Community, von den eigenen Eltern und Tanten und Onkeln und Geistlichen, die uns vorschreiben wollen, wie wir zu leben haben. Und da muss der Staat sich genug zurückhalten, dass Minderheiten frei leben können. Er muss aber auch eingreifen, wenn Mehrheits- oder Minderheitsgruppen ihren eigenen Mitgliedern vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben. Deshalb brauchen wir eine doppelte Freiheit, deren Garant der Staat ist. Aber wir müssen eben auch die nötige Freiheit vor dem Staat haben, damit er selber nicht tyrannisch wird. Das ist das Interessante, das wichtige Spagat, das wir aushalten müssen.
Das ist, glaube ich, ungefähr das, was Emil Durkheim schon im 19. Jahrhundert gefordert hat. Nämlich einerseits die Begrenzung der, vor allen Dingen der Macht der Familie, der Macht traditioneller Zusammenhänge, damit Individuen als Individuen leben können. Und zugleich muss die Macht, die Gewalt des Staates selber begrenzt werden. Das, finde ich, ist sozusagen die Wiedergeburt einer klassischen soziologischen Einsicht, die lange in Vergessenheit geraten ist. Und die zu wiederholen und die nochmal neu in den Vordergrund zu rücken, ich sehr wichtig finde. Das würde ich auch genau so unterschreiben. Da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Ich bezogen auf Europa ist es vielleicht ein Missverständnis zu sagen, man solle wählen zwischen Identitäten. Natürlich sind unsere Identitäten multiple. Das ist das Schicksal, das wir haben müssen, wenn wir in einer modernen Gesellschaft leben. Also es gibt die Identitäten, die wir haben im Berufsleben, die Identitäten, die wir haben im privaten Leben, die Identitäten, die wir im Vereinsleben oder sonst irgendwo entwickeln. Und das Wichtige ist aber, dass wir on top Identität, wenn Sie so wollen, also als etwas, was wir noch entwickeln müssen, was in Europa ganz unentwickelt ist, eine Identität als Europäer. Und das bedarf auch einer entsprechenden politischen Gestaltung. Die gibt es nicht. Diese Identität ist eine, die erst noch zu schaffen ist. Und solche Identitäten lassen sich aller Wahrscheinlichkeit nach, aufgrund der historischen Erfahrung kann man das sagen, am besten in Konflikten gegen einen gemeinsamen Gegner entwickeln. Dann ist es am ehesten wahrscheinlich, dass wir uns darüber verständigen, wer wir sind, in Gegnerschaft zu denen. Das ist eine relativ probate Methode. Und da entwickeln sich ja im Moment jetzt zwei mögliche Gegnerschaften, in denen diese europäische Identität mit ihrer Besonderheit entwickelt werden kann. Das ist einmal im Verhältnis zu Russland, im Verhältnis zu dem autoritären Regime, das die Ukraine angegriffen hat. Und es ist im Verhältnis zu China. Und man kann nur hoffen, dass jetzt einer breiteren Öffentlichkeit klar wird, dass um diesen Mächten gegenüber aufzutreten und um in Europa nicht nur ein technologisches Anhängsel der USA zu sein, wir eine eigenständige Form von politischer Gestaltung entwickeln müssen, um die europäischen Besonderheiten und europäischen Errungenschaften zu schützen, darüber ein gemeinsames Selbstverständnis zu entwickeln, als da wären ganz zentral die Entwicklung eines Sozialstaats. Das ist eine europäische Errungenschaft, die es wert ist, sagen, in globalen Auseinandersetzungen als eine europäische Errungenschaft aufrechterhalten zu werden. Das wäre ein Bezugspunkt, also auch für die Entwicklung, wer wir Europäer im Verhältnis zu anderen sein wollen. Eine andere Möglichkeit, die leider vertan wird, oder vielleicht sich doch entwickelt, wäre, dass wir technologisch diejenigen sein wollen, die auf Open-Source-Alternativen setzen, im Verhältnis zu proprietärer Software. Wäre auch eine Möglichkeit, um ein europäisches Selbstverständnis zu entwickeln. Das sind nur Vorschläge.
Herr Muck, jetzt haben wir gerade die europäische Diskussion von Frau Lindemann gehört und die Perspektiven hier. Sie leben in den USA, in Amerika. Dort sieht man die Dinge natürlich auch geopolitisch etwas anders, als wir in Europa jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Da guckt man noch genauer nach China, als wir das jetzt tun müssen. Welche Diskussion, glauben Sie, ist denn auch im Hinblick auf die Entwicklung der amerikanischen liberalen Demokratie die eigentlich wichtige in der Auseinandersetzung mit Europa und mit China und mit Russland, den großen Konkurrenten?
Man könnte sich ausmalen, dass Europa und die USA sich auseinanderleben. Das sieht man zum Beispiel auf der Ebene der politischen Führung in den USA, die früher sehr starke Verbindungen zu Europa hatte. Und das ist sowohl biografisch als auch zum Teil ethnisch langsam weniger der Fall. Aber ich glaube, tatsächlich ist die Gemeinsamkeit an politischen Systemen, Kultur und Interesse weiterhin sehr, sehr stark. Sowohl die europäischen Demokratien als auch die amerikanische Demokratie wird nur dann Bestand halten, wenn die Welt nicht von autoritären Regimes wie Russland und China regiert wird. Und wir können da eine bestimmte Teilung an Aufgaben haben, eine bestimmte Arbeitsaufteilung, in der Europa mehr für die Sicherheit auf dem eigenen Kontinent und damit natürlich auch mehr für die Abwehr gegen Russland leistet und die USA mehr für die Abwehr gegenüber China. Aber so wie wir uns in Deutschland sehr lange vorgemacht haben, dass wir von russischem Gas abhängig sein können und gleichzeitig eine unabhängige Demokratie haben, in der wir eigene Entscheidungen treffen können und sich das leider als Illusion herausgestellt hat, so wird es langfristig auch komplizierte Entscheidungen, was unsere vielen Exporte zu China angeht, geben. Und der zweite Punkt, an dem diese beiden Länder einander nur stärker ähneln als in der Vergangenheit, ist das Thema unserer Diskussion. Und zwar, dass es vor 30 oder 40 Jahren wirklich noch der Fall gewesen ist, dass ein Land wie Deutschland nicht wirklich Einwanderungsland war und damit ein ganz anderes gesellschaftliches Modell hatte als die USA. Mittlerweile leben in Deutschland ähnlich viele Menschen, die außerhalb von Deutschland geboren worden sind, als das in den USA der Fall ist. Und insofern ist auch die große Frage danach, was unser internes Modell sein soll, ähnlicher und nicht weniger ähnlich als in der Vergangenheit.
Das ändert sich tatsächlich. Jetzt haben wir die europäische Perspektive gehabt und die amerikanische. Ergibt sich daraus, Herr Kissler, nicht ein neues transatlantisches Bündnis, ein neues transatlantisches Projekt, nämlich die liberale Demokratie gegenüber den Herausforderern aus China, Russland zu verteidigen und gleichzeitig in ihrer inneren Verfasstheit, nämlich der Diversität, das Thema dieser Sendung oder der Vielfalt, wie Sie es lieber ausdrücken möchten, auch voranzutreiben, zumindest irgendwie gemeinsam zu gestalten?
Ich meine, das ist genau die Herausforderung, die uns die Weltgeschichte im 21. Jahrhundert auf den Tisch gelegt hat. Da kommen wir nicht drum rum. Und das stellt natürlich die Frage, wie einig ist denn dieses Bündnis, was sich dann herausgefordert sieht in dramatischer Weise von einer gewissen Achse der autoritären Regime. Das ist sehr wichtig, weil natürlich auch jeder einzelne Player innerhalb, ich sage es jetzt mal in diesem alten Begriff westlichen Bündnisses, seine eigenen Interessen hat. Man kriegt ja schon Frankreich und Deutschland nicht auf einen Nenner, von Großbritannien ganz zu schweigen. Und was Amerika will, ist im letzten Endes auch nicht immer genau zu sagen. Außer der Tatsache, dass man natürlich nicht haben will, dass China und Russland übermächtig werden, ökonomisch übermächtig werden. Das heißt, wir kommen um dieses Moment der Selbstvergewisserung, um das wir hier ringen, nicht drumherum, sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene. Und wir treffen eben weltpolitisch wie auch regional betrachtet eben aber auch auf Verhärtungen verschiedener Art. Und nochmal auf die Worte von vorhin hinzuweisen. Natürlich können wir jetzt hier sagen, und da würde ich auch sofort zustimmen, wir haben alle multiple Identitäten, also als Individuen natürlich haben wir multiple Identitäten, sind mal dies, mal jenes, gehen darin nicht auf. Aber es gehört ja zu der Abgründigkeit auch einer Vielfaltsgesellschaft, dass wir auch Communities haben, in denen diese Rangfolge komplett geklärt ist, in dem eben die Familie beispielsweise über alles geht, bis hin zu diesen absonderlichen Erscheinungen der sogenannten Ehrenmorde, die natürlich mit Ehre gar nichts zu tun haben. Also das ist, glaube ich, eine unfassbar große Herausforderung, wo man dann Punkte identifiziert, wo dann der Staat wirklich sagt, also hier müssen wir jetzt im Sinne des Gemeinwohls diese brachial durchgesetzte Rangordnung brechen irgendwie. Wir müssen also dann hineingehen in diese Communities und sagen, hör mal, das eignet sich auf deutschem Boden, ihr seid vielleicht auch deutsche Staatsbürger, ihr könnt jetzt nicht sagen, Familie, Clan, was auch immer, kommt ganz unüberwindbar an erster Stelle und alles andere danach. Also das zeigt auch, dass natürlich eine rein, mein Anfangspotitum nochmal zurückzukommen, dass eine rein quantitativ betrachte Vielfalt, also einfach sehr viele verschiedene Leute mit sehr vielen verschiedenen Ideen zusammenzubringen, auch Abgründe haben kann. Es kommt auch auf die Qualität der Ideen an, auf die Vielfalt der Zugänge und ich möchte es nochmal wiederholen, Vielfalt bitte nicht nur unter ethnischen Gesichtspunkten betrachten, sondern auch unter Vielfalt der Gedanken, Vielfalt der Ideen. Das ist die sowohl Bedingung als auch Ausfluss der Freiheit. Vielfalt der Gedanken, Freiheit der Gedanken.
Die Vorrangstellung der Familie, dass das ein Problem darstellt, da würde ich, Herr Kissler, würde ich vollkommen zustimmen. Nur würde ich sagen, es macht keinen Unterschied, ob es die Siris, die Abu Chakas oder die Schäfflers oder die Quants sind. Das sind familiäre Zusammenhänge, die sich über staatliche Anforderungen stellen. Und ich glaube, dass die Letzteren unter Umständen die Gefährlicheren sind. Denn das, was Sie jetzt beschrieben haben, als dass die Privilegierten jetzt sich jetzt wehren und das mit Bezug auf die Wahlerfolge von Donald Trump, sagen gerade, der ja gerade dort Wahlerfolge hat, wo frustrierte Industriearbeiter jetzt republikanisch wählen, statt die Demokraten, was lange Zeit der Fall war, weil die eher sagen, ihre Interessen vertreten, dann halte ich es für nicht angemessen zu sagen, dass die Privilegierten zurückschlagen, sondern wenn wir die Situation haben, wie wir sie in Europa haben, wie wir sie in Frankreich, in den Banlieues haben, in den Problemvierteln, die wir auch in was wir auch in deutschen Städten haben, wo dann auch die Wahlbeteiligung sinkt, die sich überhaupt nicht mehr angesprochen fühlen, dann ist das Resultat einer staatlichen Politik, die wenig in Schulen investiert, die wenig in die Grundbildung investiert. Und das wird überhaupt nicht mehr, um auf die Gewaltfrage zurückzukommen, nicht wie in den 70er und 60er Jahren als strukturelle Gewalt thematisiert, sondern als irgendwie hinzunehmende soziale Ungleichheit, wo man aus irgendwelchen Gründen auch gar nicht mehr so viel machen kann. Das halte ich für ausgesprochen fatal. Und die Frage ist, warum wird diese Vernachlässigung auch dann in der Frage, was ist Gewalt in der Gesellschaft, überhaupt nicht mehr thematisiert? Und um das zu ändern, bräuchten wir eine klüger regulierte Wirtschaft, eine Art von Steuergesetzgebung auf nationaler und mindestens EU-Ebene, die notwendig ist, um die Mittel zu beschaffen, die erforderlich wären, um in einer ganz anderen Weise in Bildung und in sozialer Teilhabemöglichkeiten zu investieren. Und da würde ich sagen, das wird eher, wenn wir die kriminellen Familien damit dazu nehmen, das wird eher von den reichen Familien verursacht, als von, die Probleme werden eher von diesen Familien verursacht, als von den Familien, die jetzt als für Clankriminalität und so verantwortlich gemacht werden, die ihre eigenen familiären Normen dann über die staatlichen Normen stellen.
Also ich bin jetzt kein Experte für Blaulichtreportagen, aber ich möchte jetzt doch eine kleine Lanze für die, nicht für die Schäfflers, aber doch zumindest für die freien Unternehmer brechen. Also ich glaube schon, dass man den Abu Chakas da jetzt zu viel der Ehre antut, wenn man die jetzt da in eine Ebene einreicht. Streit, wer die Gesetze bricht, hat kein Recht dazu. Sie würden jetzt vielleicht sagen, das tun die Chefs das und so auch, aber dieses große Gewaltpotenzial von gewissen kriminellen Dynastien.
Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, das machen Sie gar nicht.
Wollte ich nur noch mal kurz sagen, dass das auf einer verschiedenen Ebene ist. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt den Reichen vorwerfen kann, dass sie einer besser ausgestatteten Bildung im Weg stehen. Wir haben hier zum Beispiel in Berlin gerade wieder jetzt eine Debatte über die unglaublich schlecht ausgestatteten Schulen. Architektonisch schlecht ausgestattet, technologisch schlecht ausgestattet. Ja. Also man investiert lieber in Parklets als in funktionäre Toiletten in Schulen beispielsweise. Ja, das ist eine politische Entscheidung. Und auch, da müsste man natürlich auch dann der jetzt in Berlin beispielsweise der Senat sagen, das ist unsere Prioritätensetzung. Und ich glaube, man sieht am Zustand der Schulen schon, wie viel einem Land die jeweilige Bildung wert ist.
Auf jeden Fall.
Und der Zustand der Schulen ist speziell hier in Berlin leider Gottes so, dass Gott sich ihre annehmen möge. Und da müssen wir, glaube ich, alle etwas tun. Und dennoch ist natürlich diese Frage, wenn sich verhärtete Strukturen einer Disintegrationsgesellschaft erst einmal 2, 3, 4 Generationen ausbilden, wird es immer schwieriger sein, da so eine gemeinsame Erzählung zu etablieren. Also wenn man Karriere machen kann, 2., 3., 4. Generation innerhalb der Apu-Jaka-Familie beispielsweise, nur Pass pro Toto jetzt, ich habe das kein Spezialinteresse, aber wenn ich das machen kann, dann brauche ich irgendwann keine gemeinschaftliche Verständigung mehr, weil ich ja komplett gewissermaßen in meinem Bassin lebe, dort wie ein Fisch mich tummele und das Gesetz lasse ich mir den Buckel runterrutschen, beziehungsweise ich nehme es in die eigene Hand. Und das ist dann schon ein Problem. Wie gesagt, wir brauchen auch nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Vielfalt. Ich glaube, ich habe es schon 3-mal gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal.
Viele Probleme und auch Herausforderungen bringen die Entwicklung der liberalen Demokratie in ihrer Gesellschaften, wenn sie in Richtung Diversität gehen. Das, glaube ich, kann man aktuell wohl feststellen, auch wenn Geschichte keine Einbahnstraße ist, dass das der Fall ist. Gerade in Deutschland ist es zu einer Einwanderungsgesellschaft geworden. Das hat Konsequenzen, positive, natürlich auch negative, die haben wir angesprochen. Jetzt würde ich Sie einfach zum Schluss fragen, Frau Lindemann, wie sieht denn Ihre Utopie aus? Wie sieht es denn in Deutschland oder in Europa in 20 Jahren aus, was die liberale und diverse Demokratie angeht?
Oh, darf ich träumen?
Ja, unbedingt.
Dann haben wir ein europäisches Selbstverständnis entwickelt, in dem die unterschiedlichen Selbstverständnisse, die sich in den jetzigen Nationalstaaten entwickelt haben, aufgehoben sind. Das heißt, die sind nicht einfach negiert, sondern sie sind darin enthalten und entwickeln sich in diesem europäischen Rahmen weiter. Dann haben wir eine klug regulierte Wirtschaft, die es ermöglicht, Steuereinnahmen zu generieren. Und wir haben einen politischen Willen, der auch wirklich erforderlich ist, um in die grundlegenden Formen von Bildung, die erforderlich sind, um eine gemeinsame Erzählung zu entwickeln, haben wir verwirklicht oder wir sind zumindest auf dem Weg dahin, das zu verwirklichen. Wir haben auf dieser Grundlage eine Weiterentwicklung des Wohlfahrtsstaates, der eine europäische Errungenschaft darstellt. Wir haben für die wichtigen außenpolitischen Fragen eine europäische Regierung. Wir haben eine europäische Armee, die es uns auch ermöglicht, geostrategisch entsprechend aufzutreten.
Das war die Utopie. Jetzt kommt die Dystopie, Herr Kissler, oder zumindest ein bisschen Wasser in den europäischen Wein.
Bin ich hier eingekauft als großer Dystopiker?
Eigentlich nicht.
Wie kommen Sie dazu? Habe ich die falschen Visitenkarten ausgegeben? Nein, ich habe vielleicht ein bisschen kleinere Hoffnung. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg sind zu einer freien Bürgergesellschaft. Die braucht eben, wie es die Worte schon sagen, mehr Freiheit im täglichen Tun um Handeln. Und sie braucht auch mehr Bürgerbeteiligung. Das wäre also mein Wunsch, dass wir mehr Bürgerbeteiligung haben auf regionaler, nationaler und übernationaler Ebene, dass wir uns mehr begeistern für diese gemeinsame Sache. Und es muss einfach sein, die Sache, die uns alle angeht, in die wir uns alle einbringen können, in die wir sowohl um die Grenzen unserer Selbstwissen ohne anderen Grenzen jenseits des liberalen Rechtsstaates auferlegen zu müssen. Also wie gesagt, freie Fahrt für die freie Bürgergesellschaft.
Das war das SWR2-Forum Diversität und Demokratie, Bedrohung oder Bereicherung. Es diskutierten Dr. Alexander Kissler, Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin, Professor Dr. Gesa Lindemann, Soziologin von der Universität Oldenburg und Professor Dr. Jascha Munk, Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins University in den Vereinigten Staaten. Mein Name ist Klaus Heinrich.